Das Gespräch auf ERF Plus.
Tun einfach gut.
Herzlich willkommen zu Das Gespräch, begrüßt Sie Ingrid Heinzelmeier. Was interessieren mich Dinge, die 80 Jahre her sind? Eine Aussage, die im deutschen Bundestagswahlkampf 2025 gefallen ist. 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, der von Deutschland ausging. Ein Krieg, der durch ein Unrechtssystem ermöglicht wurde, der Massenmord und viele Millionen Tote verursacht hat. Wir erinnern heute in diesem Gespräch an einen, der gegen das nationalsozialistische System aufgestanden ist. Dafür wurde er mit Gefängnis bestraft und hat es letztlich auch mit dem Leben bezahlt. Pfarrer Dietrich Bonhoeffer. Wenige Tage noch vor dem Ende des Krieges wurde er am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg hingerichtet. Ein Märtyrer für Deutschlands Zukunft, so das Thema zu diesem Gespräch. Im Gespräch bin ich mit Professor Peter Zimmerling aus Leipzig. Er ist evangelischer Theologe, Autor und Bonhoeffer-Kenner. Herzlich willkommen, Peter Zimmerling.
Hallo, Ingrid.
Warum interessiert dich, was jetzt 80 Jahre her ist?
Das kann ich leicht beantworten. Mein allererstes theologisches Buch ist ein Buch Dietrich Bonhoeffers gewesen, und zwar das Buch mit dem Titel Widerstand und Ergebung. Das sind die Briefe und Aufzeichnungen Bonhoeffers aus seiner Haftzeit. Und dieses Buch hat in gewisser Weise eine Revolution bei mir ausgelöst, weil ich in ihm einem guten Deutschen begegnet bin. Also einem guten Deutschen, der dem Nationalsozialismus widerstanden hat, der gleichzeitig überzeugter Christ war, außerdem hervorragende theologische Gedanken in dieser Zeit geäußert hat und schließlich erfüllt war von einer warmen Mitmenschlichkeit. Das hat mich damals so fasziniert, dass ich gedacht habe, diesen theologischen Denker und Christen möchte ich im Laufe meines Studiums näher kennenlernen. Und dass ich meiner ersten Liebe treu geblieben bin, da kann ich jetzt gar nichts dafür.
Jetzt als jemand, der sozusagen frisch emeritiert ist, aber immer noch aktiv, bist du immer noch nah dran an Bonhoeffer und hast eben diesen Artikel verfasst, Märtyrer für Deutschlands Zukunft. Der Suchbegriff wäre dann Märtyrer. Es ist ja in der modernen Zeit wichtig, gute Suchbegriffe zu haben. Deswegen habe ich das auch so übernommen. Märtyrer ist ein Begriff, den tut man in erster Linie in die Zeit der ersten Christen. Warum hast du ihn auch für Bonhoeffer genommen?
Also jetzt mal schlicht deswegen, weil Bonhoeffer Widerstand gegen Hitler aufgrund seines christlichen Glaubens geübt hat. Es gab ja viele andere Widerstandskämpfer, die einfach aus politischen Gründen oder vielleicht auch humanitären sich der Widerstandsbewegung angeschlossen haben, wobei es da auch sehr unterschiedliche Bewegungen ja gab. Aber bei Bonhoeffer ist es tatsächlich so, dass die Motivation aus seiner Christusverbundenheit geflossen ist. Und da steht er, wenn nicht einzigartig da, aber doch als einer, der nicht so sehr viele Nachfolger gefunden hat damals. Und von daher gesehen wurde er für mich auch so wie ja ein theologischer Orientierungspunkt.
Und er hat ja nicht nur Widerstand geleistet, sondern er hat eben für diesen Widerstand dann auch den höchsten Preis bezahlt.
Ja, er hat mit seinem Leben bezahlt, und zwar auf persönlichen Befehl Hitlers, ist er zusammen mit den anderen am 20. Juli beteiligten Widerstandskämpfern, eben, wie du ja schon sagtest, relativ kurz vor Kriegsende hingerichtet worden.
Wie ist überhaupt der junge Dietrich Bonhoeffer zu so einer festen christlichen Überzeugung gekommen?
Das kann man sich tatsächlich fragen.
Und die Familie war nicht so fest in der Kirche aufgehoben.
Ja, also der Vater war ein berühmter Wissenschaftler, der führende Psychiater Deutschlands mit einem weltweiten Renommee. Er ist übrigens heute in Berlin eigentlich bekannter fast als Dietrich Bonhoeffer. Eine U-Bahn-Station heißt nach dem Vater Karl Bonhoeffer. Ein ganzes Stadtviertel heißt nach Bonhoeffers Vater. Aber trotzdem, weltweit gesehen, ist natürlich Dietrich Bonhoeffer viel bekannter. Und er hat zunächst einmal wohl schon als Kind eine Berufung von Gott erfahren, in dessen Dienst zu treten. Karl Friedrich von Weizsäcker, der war ein Freund der Familie Bonhoeffer, der hat in dem einzigen öffentlichen Vortrag, den er über Bonhoeffer gehalten hat, ich meine jetzt immer Dietrich Bonhoeffer gehalten hat, hat er gesagt, dass Dietrich Bonhoeffer ein Homo religiosus war. Also ein
das heißt, das war religiöser Mensch. In ihm drin.
Ja, das war der Ausgangspunkt. Ein religiöser Mensch zu sein, bedeutet ja noch nicht Christ zu sein. Viele Muslime sind religiöse Menschen oder auch Buddhisten und Hindus. Aber das übersehen wir häufig in Europa. Wir freuen uns schon hier als kirchliche Menschen, wenn da irgendein Mann oder Frau in unserer Gesellschaft eine leise religiöse Regung zeigen. Aber das heißt noch nicht, dass dieser Mensch Christ ist. Und bei Bonhoeffer war das genauso. Der ist über viele Etappen, kann man sagen, im Laufe seines Lebens erst Christ geworden. Hat zu einem lebendigen Christusglauben gefunden. Und übrigens, das war vor allem ausgelöst bei ihm durch seine Auslandseindrücke. Er war in Rom als Student und hat dort das erste Mal als Evangelischer, hat er in Rom zum ersten Mal im Vatikan in der Osternacht einen Eindruck bekommen von der Universalität der Gemeinde Jesu Christi. Und damals hat er beschlossen, eine Doktorarbeit zu schreiben über die Kirche, was das eigentlich ist. Und in Amerika, in einer Freikirche, einer schwarzen Freikirche in Harlem, war eine Baptist Church, da hat er, soweit wir das wissen, zu einem persönlichen Glauben an Jesus Christus gefunden.
Für Dietrich Bonhoeffer spielte die Bergpredigt immer eine wichtige Rolle. Weißt du, warum er jetzt gerade da sich so viel damit beschäftigt hat?
Das hing eben mit diesem New Yorker Aufenthalt zusammen. Da hat er ein Stipendium gehabt, 1929-30. Und da hat er am Union Theological Seminary studiert. Das war ein Seminar, wo auch Schwarze studieren durften. Während die anderen Seminaries, die berühmten, die hatten keine schwarzen Studenten.
Waren damals noch getrennt.
Genau. Und da ist er von einem Mitstudenten, aus einem Amerikaner, einem schwarzen Mitstudenten, Fischer, ist er mitgenommen worden nach Harlem und hat dort mitgearbeitet, Sonntagsschule gehalten und so fort. Und die amerikanischen Kirchen waren schon damals in den 20er und 30er Jahren sehr sozial eingestellt. Es gab ja in Amerika, anders als in Deutschland, keine Sozialversicherung. Also schon mal gar nicht so etwas, wie wir es heute kennen, ja. Und da haben im Grunde genommen in Amerika, in den USA, die Kirchen dieses soziale Engagement übernommen. Ganz entsprechend der Bergpredigt. In der Bergpredigt heißt es doch, wenn uns jemand bittet, ihm etwas zu geben, also zum Beispiel ein Gewand, dann sollen wir das tun, ja. Wir sollen uns sozusagen seiner Bitte nicht verweigern. Und das ist in Amerika unter der dortigen Christenheit, evangelischen Christenheit, regelrecht ausgebaut worden zu einer theologischen Konzeption, dem Social Gospel. Da hört man schon. Also das war eine Prägung des Evangeliums, ein Verständnis des Evangeliums, das sollte sozusagen sozial,
gesellschaftlich orientiert sein.
Genau. Und da hat Bonhoeffer in gewisser Weise nach Widerständen sich anstecken lassen. Und wurde zum Bergpredigtchrist.
Für ihn hat der Glaube an Jesus Christus auch immer bedeutet, dass er ihn nicht nur studieren wollte, sondern praktisch jetzt anwenden, ausüben. Das hat dann später in der schwierigen Zeit des Nationalsozialismus für ihn auch eine wichtige Rolle gespielt, das verantwortliche Handeln.
Wir wissen, dass er sehr bald nach der sogenannten Machtergreifung Hitlers 1933, da hat er im April bereits einen Vortrag gehalten vor Pfarrern, Pfarrerinnen der werdenden bekennenden Kirche. Da gab es ja noch keine bekennende Kirche, die ist erst ein Jahr später entstanden. Da in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Und da hat er eine berühmte Forderung aufgestellt. Was müssen wir als Christen tun, wenn wir beobachten, dass der Staat unrechtmäßig handelt? Und da sagt er, da muss man zuerst protestieren, dann muss man den Opfern staatlichen Unrechtshandeln zu Hilfe kommen, also diakonisch handeln, tut Gutes gegenüber jedermann, zitiert da den Apostel Paulus aus dem Galaterbrief. Und dann kommt die dritte Form des Widerstands gegen staatliches Unrechtshandeln. Und das heißt, da sagt er in diesem Vortrag, man muss dem Rat in die Speichen fallen. Also man muss sozusagen das Unrechtsregime als solches stoppen.
Darauf werden wir noch zurückkommen. Das sind dann die ganz großen, schweren Fragen, die ihn auch beschäftigt haben. Du hast jetzt gesagt, dass er 1933 bereits wieder in Deutschland war. Was hat ihn denn bewogen, so schnell von Amerika wieder zurückzukommen?
Das kann man ganz schlicht sagen. Er hatte nur Geld durch das Stipendium für ein Jahr. Und das war schon ein ungeheures Privileg. Damals ist kein Deutscher nach Amerika gegangen. Das war ja die Zeit, wo Deutschland nach der Inflation ganz arm geworden war, die Weltwirtschaftskrise und so weiter. Es war ein großes Privileg, überhaupt ein Jahr lang in Amerika studieren zu dürfen.
Er sah aber auch seinen Auftrag darin, zurückzukommen, gerade mit Blick auf die sich abzeichnenden gesellschaftlichen Veränderungen.
Also ob das damals schon so deutlich war, das weiß ich nicht, aber er ist ja noch ein zweites Mal in Amerika gewesen, 1939, und das war 10 Jahre später. Da haben amerikanische Freunde, die er damals 10 Jahre vorher in New York gewonnen hatte, die haben ihm ermöglicht, eventuell dann eine Professur zu bekommen, um den Krieg, der ist ja dann 1939 ausgebrochen.
An diese Zeit dachte ich.
Ja, da ist er dann tatsächlich bewusst nach Deutschland zurück mit der Begründung, dass er in Deutschland sein müsse. Er sagt da, er müsse das Geschick seines Landes selber erleben, um am Wiederaufbau des Deutschlands nach dem Krieg, die Familie Bonhoeffer wusste 1933, dass Hitler Krieg bedeutet, und sie wusste, so gut war sie informiert, dass Deutschland den Krieg nicht gewinnen würde, ja. Hatte ja schon den Ersten Weltkrieg nicht gewinnen können, und das Kaiserreich war viel mächtiger als die Weimarer Republik, auch militärisch viel mächtiger. Insofern war jeder vernünftig denkende Mensch konnte 1933 wissen, dass Revanche nur in die Niederlage führen könnte, ja. Und das wusste die Familie Bonhoeffer, der Vater war Psychiater, der konnte denken, ja, der war nüchtern. Die Deutschen waren ja besoffen damals, 1933. Das ist alles verständlich, ja.
Aber also im übertragenen Sinn, im Rausch
für jetzt,
den Führer.
Dass da irgendein Führer kommt, der ihnen alles Mögliche verheißen hat. Aber jeder, der einigermaßen nüchtern war, der wusste, dass das leere Versprechungen sein würden.
Dietrich Bonhoeffer wollte sich dieser Verantwortung stellen, und er hat es auch gemacht, wenn er auch selbst dann nach dem Krieg nicht mehr aktiv sein konnte, aber durch seine Bücher und Schriften ist ganz viel von dem gefördert worden, was ihm auf dem Herzen lag. Lass uns jetzt nochmal an den Anfang seines Widerstandes gehen. Wie sah das konkret aus?
Also die aktive Teilnahme am Widerstand, die beginnt tatsächlich erst 1939, und zwar nach Kriegsbeginn. Sein Schwager Hans von Donani, der war mit einer seiner Schwestern verheiratet und hatte eine wichtige Funktion in der sogenannten Abwehr. Die militärische Abwehr hatte die Aufgabe, Spione gegen Hitler-Deutschland zu enttarnen. Und da warb man als Abwehr einfach unterschiedliche Mitarbeiter an, eben auch notfalls Theologen. Und Dietrich Bonhoeffer hatte ja durch New York den Studienaufenthalt dort sehr enge Verbindungen zu den führenden Männern, muss man damals sagen, der werdenden ökumenischen Bewegung. Es gab den Ökumenischen Rat in Genf noch nicht, aber es gab Vorformen dieser Institution. Und diese Ökumeniker, die waren zum Teil in ihren Ländern mit Regierungsmitgliedern verbunden. Und sein wichtigster Freund war Lord Bischof Bell aus England, einer der Präsidenten des Ökumenischen Rates später. Und dieser Lord Bischof Bell hatte als Lord Bischof einen Sitz im Oberhaus. Und damit hatte er jederzeit die Möglichkeit, mit Regierungsmitgliedern zu korrespondieren oder sie auch zu sprechen. Und das war sozusagen die Idee von Donani, Bonhoeffer nach außen hin als jemand zu gewinnen für die Abwehr, der in Diensten des Nazistaates stand, aber in Wirklichkeit mit seiner Hilfe auszuloten, ob die Alliierten, in dem Fall jetzt England, die englische Regierung, bereit wäre, mit einem Deutschland, das Hitler gestürzt hat, in Friedensverhandlungen zu treten. Das war die Idee. Aber das macht die Sache so kompliziert. Bonhoeffer war nach außen hin Mitarbeiter einer Nazi-Behörde. Aber in Wirklichkeit war diese Nazi-Behörde ein wesentlicher, ein hervorragender Sitz des Widerstandes gegen Hitler. Und deswegen war er sowas wie Doppelagent. Ja, er kämpfte gegen den Nationalsozialismus in Wirklichkeit, aber nach außen hin war er für den Nationalsozialismus.
Aber er war jetzt jemand, der da also als Verhandler, als Diplomat auftrat und nicht jemand, der mit der Pistole in der Hand gewartet hat, wo ist der richtige Moment, um jemanden zu erschießen.
Also dazu hatte er gar keine Gelegenheit, muss man einerseits sagen. Und das andere war, Bonhoeffer war durch seinen Amerika-Aufenthalt, den ersten Amerika-Aufenthalt in dieser New Yorker Ausbildungsstätte, Union Theological Seminary und in der Baptist Church, da war er Pazifist geworden. Das muss man wissen, aber kein grundsätzlicher Pazifist, also kein ideologischer Pazifist. Und deswegen hätte er nicht gegen in der deutschen Wehrmacht gekämpft. Und da hat sein Schwager 1939 ihn UK stellen lassen, unabkömmlich stellen lassen. Das war möglich, dass gewisse deutsche Männer, obwohl die im wehrfähigen Alter waren, aufgrund anderer Aufgaben für den Staat vom Wehrdienst freigestellt wurden. Und das galt für Bonhoeffer. Bonhoeffer hätte sonst den Wehrdienst verweigert 1939 und wäre hingerichtet worden. Alle anderen, die den Wehrdienst verweigert haben, wurden ja sofort hingerichtet, muss man sich heute klar machen. Es gab nicht die Möglichkeit, den Wehrdienst zu verweigern.
Er wurde dann verhaftet. Warum? Wegen dieser Tätigkeiten?
Nein, die Gestapo war misstrauisch gegenüber dem Amt Abwehr. Das Amt Abwehr war eine Behörde der Wehrmacht, also nicht direkt der Gestapo unterstellt. Und die Gestapo versuchte mit allen Möglichkeiten der Kunst, Behörden, die noch selbstständig waren, im Dritten Reich unter ihren Kartell zu bekommen. Und die haben immer versucht herauszufinden, gibt's da irgendwie Unregelmäßigkeiten in der Abwehr. Die witterten, dass da nicht ganz zuverlässige, in Anführungszeichen, Mitarbeiter waren. Und Hans von Donani hatte ein Herz für Juden und er hat tatsächlich 1943 hat er Anfang 1943 hat er einer Gruppe von Juden ermöglicht, nach der Schweiz zu fliehen. Das war natürlich getarnt, als ob das sozusagen Spione für das Deutsche Reich wären. Aber in Wirklichkeit hat er ihnen dadurch geholfen, nicht ins KZ zu kommen und ermordet zu werden. Und da gab es in der Abwehr selber Personen, die das abgelehnt haben, die gesagt haben, man darf Hitler nicht reizen, der ist besonders reizbar, wenn es um Juden geht. Aber Hans von Donani und auch Dietrich Bonhoeffer waren von ihrem Gewissen her gebunden und wollten unbedingt da ein Zeichen setzen. Und im Gefolge dieser Fluchthilfe, sag ich mal, gab es dann Ermittlungen von Seiten der Gestapo, die dazu führten, dass im April 1943 sowohl Hans von Donani und dessen Frau wie auch Dietrich Bonhoeffer und noch andere Männer der Abwehr gefangen genommen wurden.
Dann folgte die Zeit in einem Berliner Gefängnis und es war trotz aller Schwierigkeiten eine Zeit, die für das Wirken, auch das Nachwirken von Dietrich Bonhoeffer sehr fruchtbar war.
Ja, das stimmt. Dieses Gefängnis war der Wehrmacht unterstellt, also nicht der Gestapo. Und das Interessante war, die Familie Bonhoeffer hatte glänzende Verbindungen in Berlin, immer noch, dass ein Cousin der Mutter, also ein Nenncousin Bonhoeffers, Stadtkommandant von Berlin war, von Haase, ist auch hingerichtet worden später im Rahmen des 20. Juli. Und der besuchte nach einigen Wochen seinen Cousin im Gefängnis, er war ja der Oberste sozusagen und ließ da zwei Flaschen Sekt auffahren im Zimmer des Direktors und dann nach einer Weile auch Bonhoeffer runterbringen. Und das hat im Gefängnis sich wie ein Lauffeuer verbreitet, dass da also ein Starhäftling in Berlin-Tegel war, Dietrich Bonhoeffer. Und das hat dazu geführt, neben der besonderen Art, mit der Bonhoeffer offensichtlich den Gefängniswärtern und den anderen Gefangenen begegnet ist, der hat die psychisch kaptiviert. Also
für sich eingenommen.
Genau, die haben ihm geholfen. Die haben dann Briefe konspirativ aus dem Gefängnis geschmuggelt und andere Briefe ins Gefängnis reingeschmuggelt. Und das hat Bonhoeffer dann zusammen mit gewissen Interventionen seiner Familie, die haben dann dafür gesorgt, dass das Verfahren gegen ihn ausgesetzt wurde. Es kam also nicht zu einer Gerichtsverhandlung, ja. Die war der Meinung, das muss man aussitzen, sozusagen. Und da hat dann Bonhoeffer angefangen, im Grunde genommen nur 4 Monate lang, von April 44 bis August 44, September 44, theologisch zu arbeiten. Das hat er ansatzweise vorher auch schon gemacht, aber er hat ungefähr ein Jahr gebraucht im Gefängnis, um diesen Schock zu verarbeiten. Und dann setzte eine ungeheure theologische Produktivität ein.
Was ist da entstanden?
Und da ist eben beispielsweise der Entwurf für eine Arbeit entstanden. Wir wissen sogar, dass er angefangen hat, dieses Buch schon zu schreiben. Das hat er dann konspirativ an Eberhard Bethge, seinen theologischen Gesprächspartner und Freund, geschickt. Der war Soldat in Italien. Aber als der dann Ende 1944 selbst ins Visier der Gestapo kam, hat er das verbrannt. Sodass also ein Teil dieser theologischen Arbeiten von Bonhoeffer nicht erhalten geblieben sind. Aber da denkt Bonhoeffer zum Beispiel über die Zukunft der Kirche nach. Und in diesem Entwurf für eine Arbeit, da steht zum Beispiel, dass die Pfarrer in Zukunft von ihrem eigenen Beruf leben müssen. Also die müssen selber arbeiten, so wie Paulus, Zeltmacher. Ja? Und es ist so, dass das Wort der Kirche, das gewinnt durch ihr Vorbild Kraft. Sie muss ihr Eigentum den Armen schenken. Die Kirche muss arm werden, wenn sie eine Chance haben soll in Zukunft. Und Christus ist der Mensch für andere. Also Bonhoeffer hat versucht, säkularen Menschen die Wahrheiten des Glaubens möglichst einfach zu vermitteln. Und das alles steht in diesen berühmten Gefängnisbriefen von April 44 bis September 44.
Das sind Briefe an Eberhard Bethge und an seine Verlobte Maria von Wedemeyer.
Sind vor allem Briefe an Bethge, weil die waren konspirativ, während die Briefe an seine Eltern und an seine Verlobte, die gingen durch die Zensur. Die sind wesentlich weniger revolutionär. Die wurden ja mitgelesen. Während was er an Bethge schrieb, das wurde nicht mitgelesen. Und vor allem enthielten diese Briefe an Bethge auch Gedichte. Das ist sehr wichtig. Bonhoeffer wurde im Grunde genommen zeitgleich mit dieser neuen Theologie, die er da entwickelt hat, zum Dichter. Das ist ja für einen wissenschaftlichen Theologen ungewöhnlich, ja, Poesie zu machen. Und Bonhoeffer hat in diesen Gedichten, Wer bin ich, ist ein berühmtes, da hat er im Grunde genommen seine neuen theologischen Gedanken gleichzeitig in Gedichtform versucht zum Ausdruck zu bringen. Und das berühmteste Gedicht kennt heute die ganze Welt. Das ist von guten Mächten wunderbar geborgen.
Was dann auch der letzte Text ist, den wir von ihm haben.
So ist es.
Durch die Gedichte ist das Vermächtnis dann bewahrt worden. Gibt es darüber hinaus noch andere Gedanken und Schriften von ihm, die so zum geistlichen Vermächtnis gehören?
Wichtig, denke ich, sind noch die Gebete, die er im Auftrag des Gefängnisseelsorgers Pölchau für die Mitgefangenen geschrieben hat. Die sind ja auch relativ bekannt geworden, stehen in allen Gesangbüchern im Grunde genommen. Bonhoeffer hat eigentlich gar keine Gefängnisseelsorge in Anspruch nehmen dürfen. Es war verboten, dass der Gefängnisseelsorger ihn besuchte, aber Pölchau war selber Mitglied des Widerstandes und hat sich nicht an die Vorschriften gehalten und Bonhoeffer besucht und ihm vor Weihnachten 1943 ihn gebeten, diese Gedichte für Mitgefangene zu schreiben. Und hat die dann abgeschrieben bei sich zu Hause, also der Gefängnisseelsorger Pölchau, und sie dann bei den Mitgefangenen in den Zellen vor Weihnachten verteilt. Also Bonhoeffer hat in gewisser Weise damit Seelsorge an seinen Mitgefangenen geübt.
Ich möchte jetzt noch auf die zentrale Frage kommen. Es hat kein Gerichtsurteil gegeben gegen Dietrich Bonhoeffer.
Zu diesem Zeitpunkt.
Zu diesem Zeitpunkt, ja. Er musste sich aber immer damit auseinandersetzen, dass das, was auf ihn wartet, eine Hinrichtung sein kann. Und von daher ist die Frage, was hat diese Situation mit seinem Pazifismus gemacht?
Also man muss eigentlich sagen, Bonhoeffer hat diesen Pazifismus aufgegeben. Er hat 1939 erkannt, dass der Pazifismus, den er bis dahin vertrat, gegenüber einer Diktatur wie des Nationalsozialismus nicht helfen würde. Das war seine persönliche Erkenntnis, ohne dass er die jetzt für andere Christen verbindlich gemacht hätte, soweit ich weiß. Aber er war als das seelsorgliche Gewissen des militärischen Widerstandes zu dem Schluss gekommen, dass wir als Christen verpflichtet sind, den Tyrannen zu ermorden. Da kann er sich im Grunde genommen auf Martin Luther stützen. Er ist ja lutherischer Theologe gewesen und hat bei Luther das wiedergefunden, dass in Extremsituationen es sein kann, um sozusagen Schlimmeres zu verhüten, dass wir als Christen um unserer Nächsten willen, die ja sonst sozusagen hilflos, wehrlos, wie Schafe
zu Millionen
das wusste gestorben sind, das wusste Bonhoeffer. Der wusste, dass von der Endlösung der Judenfrage. Und da war für ihn klar geworden, um das zu verhindern, ist es die Aufgabe eines Christen, dieses Unrecht sozusagen dem Rat in die Speichen zu fallen. Aber ich muss noch etwas dazu sagen. Bonhoeffer war, und die anderen Mitglieder des Widerstandes auch, das waren keine Terroristen. Ja, Bonhoeffer war sich bewusst, dass der Widerstand gegen Hitler gegen Gottes Gebot verstieß. Denn das Gebot Gottes sagt, wir dürfen keinen anderen Menschen töten. Aber Bonhoeffer sagt, in Extremsituationen kann es für einen Christ nötig sein, Schuld zu übernehmen, stellvertretend. So wie Jesus am Kreuz die Schuld der Menschheit auf sich genommen hat, so sagt Bonhoeffer, kann es in Extremsituationen sein, dass ein Christ Schuld stellvertretend für, in dem Fall jetzt das deutsche Volk, übernehmen muss. Aber Er kann das nur mit der Hoffnung darauf, dass Gott ihm diese Schuld vergeben wird. Also Bonhoeffer hat nie in Frage gestellt, dass die geplante Beseitigung Hitlers, und das war ja verbunden mit vielen Toten in seinem Gefolge zum Beispiel, und mit Lüge und Heuchelei, man musste das ja vorbereiten, so ein Attentat, dass das immer gegen das Gebot Gottes verstieß. Und deswegen hat er auch überlegt, ob er nach dem Krieg überhaupt noch brauchbar sein würde für einen kirchlichen Wiederaufbau.
Wie stark war er in dieses Attentat vom 20. Juli hineinverwickelt?
Er war da ja schon im Gefängnis. Ja. Insofern war er natürlich überhaupt nicht da rein verwickelt. Aber sein Schwager Hans von Dohnányi von der Abwehr hat mit anderen zusammen mehrere Attentate geplant vorher, die alle gescheitert sind. Ja, Hitler ist ja auf merkwürdige Weise, obwohl eigentlich alles ganz sicher war, nicht einem Attentat zum Opfer gefallen. Und da haben ja nach dem Krieg dann manche Christen daraus entnommen, dass er eben doch irgendwie für das Gericht aufbewahrt worden sei von Gott. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, ja. Aber Bonhoeffers eigene Aufgabe war, das danach zu erkunden. Also bei den Alliierten auszuloten, ob sie bereit wären, wenn Hitler nicht mehr an der Macht war, sondern eine neue Regierung nach Hitlers Beseitigung, ob sie bereit wären, Deutschland Konditionen zu geben für einen Frieden, dass Deutschland weiterleben konnte.
Diese Widerständler haben damals in der Extremsituation die Schuld des versuchten Tyrannenmordes auf sich genommen. Millionen Menschen haben ihre notvollen Beobachtungen während der NS-Zeit verdrängt und sind so auch schuldig geworden. Was aber haben die Nachfahren dieser Menschen heute mit dieser Schuld zu tun?
Also zunächst einmal ganz schlicht, diese Erfahrungen, die damals etwa die Juden in Deutschland gemacht haben, die haben ja mehrere Generationen traumatisiert. Ja, also es ist ja nicht etwa so, dass allein die das aktiv erlebt haben, dass die traumatisiert sind. Es gibt ja viele Bücher, Kriegskinder, Kriegsenkel, also jetzt bezogen auf Deutsche, wo das deutlich ist. Also dass der Krieg, der Zweite Weltkrieg und alles, was damit zusammenhängt, das ist nicht etwa völlig ungeschehen, sondern das wirkt weiter in den Generationen danach, und zwar zum Unheil. Deswegen ist das durchaus richtig, was in den 10 Geboten steht. Da heißt es ganz klar, Gott sagt das sogar selber, dass er heimsucht die Sünde der Väter bis ins 3. und 4. Glied. Also so zu tun, als ob die Schuld unserer Urgroßeltern oder Großeltern mit uns heute nichts mehr zu tun hätte, ist schlicht naiv. Das sagt einem jeder Therapeut, jede Therapeutin. So schnell kann man sich davon nicht dispensieren. Aber noch etwas anderes spielt natürlich eine Rolle. Ein Volk ist ja immer Teil eines größeren Ganzen. Also in dem Fall jetzt Deutschland ist Teil Europas. Und die Nachbarvölker, die sind natürlich durch den Angriff Hitlers auch in gewisser Weise traumatisiert worden und wollten dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert, ja, und wollten deswegen Deutschland klein machen. Und bis heute flammt das ja manchmal wieder auf, ja, wenn Deutschland irgendwie sich, ja, so ein bisschen großmannssüchtig verhält.
Dann oder einfach sich militärisch engagiert in einem anderen Land, das war ja auch lange eine Frage.
Da werden dann die kleinen Völker um uns herum, ob das Holland ist, die wir damals besetzt haben, oder Dänemark oder Norwegen oder was auch immer, ja, die werden dann nervös. Und das ist ihr gutes Recht, würde ich sagen. Wir müssen diese Konsequenzen, dass wir Vertrauen verloren haben, da müssen wir sehr pfleglich mit umgehen.
Peter Zimmerling, der 80. Todestag von Dietrich Bonhoeffer fällt mehr oder weniger zusammen mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren. Du hast die Überschrift formuliert, ein Märtyrer für die Zukunft, für Deutschlands Zukunft. Was hat das Erinnern an Dietrich Bonhoeffer mit der Zukunft von Deutschland zu tun?
Ein anderer Widerstandskämpfer, auch aus diesem militärischen Widerstand, der hat das auf den Punkt gebracht, wie ich finde. Der sagt, ganz egal, ob jetzt dieser Widerstand noch zum Ziel führt, also ob es wirklich gelingt, Hitler zu beseitigen. Wir müssen der Welt als Deutsche, als gute Deutsche ein Zeichen setzen, dass Deutschland nicht insgesamt nationalsozialistisch war, um nach dem verlorenen Krieg Deutschland eine Möglichkeit zu eröffnen, in die Gemeinschaft der Völker der Welt zurückzukehren. Das war ja Churchills Problem während des Kriegs, sage ich jetzt sein Problem. Er hat ja nicht gesagt, die Nationalsozialisten sind ein Krebsgeschwür in Deutschland, also ein Teil der Deutschen sind Nazis. Er hat gesagt, Deutschland ist insgesamt ein Krebsgeschwür am Leib Europas und muss rausoperiert werden. Und die Widerstandskämpfer waren sich dessen bewusst, ja, dass sie so gesehen wurden. Und sie haben durch ihre Tat dieses als ein Fehlurteil entlarvt. Also sie haben tatsächlich stellvertretend für die Mehrheit Deutschlands, die ja den Nazis gefolgt ist, haben sie gezeigt, es gab auch andere in Deutschland. Und das war die Brücke sozusagen zu einer neuen Zukunft, dann später zur Aussöhnung auch mit Frankreich und so weiter. Und dass überhaupt die EU entstehen konnte. Also wir verdanken diesen Widerstandskämpfern, zu denen eben Bonhoeffer ja auch gehört, die alle mit ihrem Leben bezahlt haben, verdanken wir sehr viel.
Vielleicht sollten wir noch kurz sprechen auf die Rezeption nach dem Krieg, gerade jetzt von Bonhoeffers Schriften, die ja eben das getan haben, was er selbst nicht mehr tun konnte. Kannst du beschreiben, wie die Rezeption zum Beispiel in England oder in Amerika dann ausgesehen hat?
Also Churchill zum Beispiel hat ja dann, als er die Dimension des militärischen Widerstandes gegen Hitler begriff, hat ja total umgesteuert. Ja, und sich auch dafür entschuldigt, dass er gemeint habe, Deutschland insgesamt ist sozusagen das Krebsgeschwür. Und das galt in gewisser Weise dann auch sehr bald für die Vereinigten Staaten. Das hatte dann auch militärische Gründe natürlich, dass Deutschland, Westdeutschland gebraucht wurde als Bollwerk, sag ich mal, gegen die Aggressionen der Sowjetunion. Aber vielleicht noch wichtiger im Hinblick auf die Wirkung Bonhoeffers ist, dass seine Gedanken eines christlich motivierten Widerstands gegen ein Unrechtsregime eine große Rolle gespielt haben in Südafrika im Kampf gegen die Apartheid. Südafrika war ja ein christliches Land, ist bis heute vielleicht eines der christlichsten Länder der Welt überhaupt. Und da haben sowohl weiße wie auch schwarze Theologen, die Bonhoeffers Schriften kannten, im Grunde genommen auch die theologische Begründung des Kampfes gegen die Apartheid geliefert. Und das Gleiche galt übrigens für Polen. Die Solidarność ist wesentlich durch Bonhoeffers Gedanken, hat sie ihr, Polen ist ja auch ein katholisches Land, also christlich geprägt, jetzt mal in weiterem Sinn. Und da haben die führenden Männer und Frauen der Gewerkschaft Solidarność, die waren auch von diesen Gedanken Bonhoeffers eines Widerstands gegen ein Unrechtsregime aus christlicher Motivation geprägt. Deswegen steht das Bonhoeffer-Denkmal, das gleiche, das in Berlin steht, in Breslau am Ring, also im Zentrum der Stadt, am Rathaus, während es in Berlin, was mich immer furchtbar ärgert, ja, an einer Kirche, wo nie jemand hinkommt, ja, der Zionskirche am Prenzlauer Berg. Eigentlich gehört Bonhoeffer vor den Bundestag natürlich.
Es gibt sehr viel Literatur über Dietrich Bonhoeffer und von ihm. Ich möchte jetzt nur noch fragen nach den Schriften, die du selbst irgendwo in der Hand gehabt hast. Und das alleine sind auch schon eine ganze Menge. Welches seiner Bücher würdest du jemand in die Hand drücken wollen, der noch nie ein Buch von Dietrich Bonhoeffer gelesen hat?
Da würde ich ihm tatsächlich empfehlen, das Buch, mit dem auch ich begonnen habe, eben die Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, also Widerstand und Ergebung. Ich habe ja so eine, also nach 70 Jahren werden ja die Schriften eines Schriftstellers gemeinfrei, also man muss keine Gebühren mehr bezahlen, um sie drucken zu können. Und da habe ich den Brunnen Verlag überzeugen können, eine neunbändige Gesamtausgabe von Bonhoeffers Schriften herauszubringen. Jetzt zum Jubiläumsjahr sind auch zwei seiner bekanntesten Werke in einer ganz billigen, aber sehr schönen Ausgabe erschienen. Das ist Das gemeinsame Leben und die Nachfolge. Aber sicher sehr gut zum Einstieg ist auch seine Auslegung der Psalmen, das Gebetbuch der Bibel.
Und wenn man etwas ganz Kleines, aber Besinnliches haben möchte, dann gibt es auch ein kleines Buch von dir über das berühmte Lied von guten Mächten, wunderbar geborgen.
Ja, das ist richtig. Ist erstaunlich. Dieses Lied hat ja auch die Konfessionsgrenzen überschritten. Und heute können, also aus allen Konfessionen Menschen dieses Lied auch auswendig. Und da hat mich letztes Jahr der Benno Verlag gefragt, ob ich da.
Ein katholischer Verlag.
Früher der einzige im Osten Deutschlands, in Leipzig ansässig, ob ich da ein kleines Büchlein machen könnte mit einer Auslegung und einer Entstehungsgeschichte dieses Liedes. Du hast ja vorhin schon gesagt, es ist das letzte Zeugnis eigentlich von Bonhoeffer, das wir haben. Und das ist überhaupt
das letzte schriftliche Zeugnis.
Genau. Es ist überhaupt erstaunlich, dass wir es haben, weil es war strikt verboten, dass Bonhoeffer, als er dann im Gestapo-Gefängnis saß, heute Topographie des Terrors, Gedenkstätte in Berlin im Regierungsviertel, dass er einen Brief schreiben durfte. Und das haben wir nur dem Umstand zu verdanken, dass Bonhoeffers Verlobte dem da Verantwortlichen in diesem Gestapo-Untersuchungsgefängnis irgendwie gefiel. Und da hat er Bonhoeffer das große Privileg gegeben, vor Weihnachten, unmittelbar vor Weihnachten, einen zweiseitigen Brief zu schreiben, in 20 Minuten. Und in diesen 20 Minuten hat Bonhoeffer in diesen Brief hinein das Gedicht von guten Mächten wunderbar geborgen integriert.
Unglaublich.
Es war ihm allerdings an den drei Abenden vorher eingefallen. Also er hatte es an den drei Abenden vorher offensichtlich in meditativem, ja, wie soll man das sagen? Also er hatte es parat, sonst hätte er es ja nicht in 20 Minuten schreiben können.
Ganz herzlichen Dank, Peter Zimmerling, für deine Gedanken zum Leben und Wirken von Dietrich Bonhoeffer. Danke für deinen Besuch hier im Studio.
Bitte sehr.
Der bekennende Christ und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus wurde, wie gesagt, am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg umgebracht. Was Bonhoeffers Vermächtnis an uns heute ist und vielleicht auch an kommende Generationen, darüber habe ich mit Professor Peter Zimmerling jetzt gesprochen. In der Audiothek zu dieser Sendung können Sie natürlich das Gespräch nachhören. Es gibt Links zu den Büchern von Peter Zimmerling, die Sie dann auch im ERF-Online-Shop bestellen können. Thiel Heimer hat diese Sendung technisch betreut. Herzlichen Dank auch dafür. Für Ihr Zuhören seien Sie ebenfalls bedankt und ich freue mich auf ein Wiederhören. Im Studio war Ingrid Heinzelmeier. Behüte Gott.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.